Eines der größten Probleme heute ist der Glaube, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in vielen, leider in vielen christlichen Gemeinden und Kreisen, dass absolute Wahrheit nicht zu finden sei. Da heißt es meistens so, naja, wer kennt denn schon die Wahrheit? Das haben wir sicher schon öfters gehört, ja, wenn wir sagen, Jesus Christus ist die Wahrheit, die Bibel ist die Wahrheit. Das heißt es spöttisch. Die Bibel kann man sowieso so oder so verstehen. Das ist alles eine Frage der Auslegung. Oder auch sogar schon einige fromme Ausreden, die ich gehört habe. Naja, wir sind halt demütig, Erkenntnis ist Stückwerk. Das hört sich sehr fromm an, aber wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Man hat den Willen verloren, für die Wahrheit zu kämpfen. Für die Wahrheit, nicht nur in einem absoluten Sinne, sondern eben natürlich auch ganz bestimmt, wenn es um lehrmäßige Wahrheiten geht. Es ist doch nicht so wichtig. Und wir wollen uns schließlich nicht über theologische Details streiten. Wir lieben uns ja und ja, das ist ja nicht, das trennt nur. Und die Frage ist, was verbirgt sich dahinter? Was verbirgt sich hinter diesen Aussagen? Nun, wir haben es mit einer Philosophie zu tun, mit einer Denkweise, die sich Postmodernismus nennt. Der Postmodernismus behauptet, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt und somit die Wahrheit das Konstrukt eines jeden Individuums ist. Das heißt, Wahrheit wird also nicht mehr gefunden oder entdeckt, sondern sie wird von jedem Einzelnen erschaffen. Jeder macht sich seine eigene Wahrheit, so heißt es heute. Viele einflussreiche Lehrer und auch Buchautoren, die sich zum Christentum bekennen, reiten heute auf diese Welle. Ich habe hier nur ein Zitat von einem Vorreiter der Emerging Church, Brian McLaren. Er schreibt in einem Artikel in Christianity Today, ich übersetze das jetzt auf Deutsch: Ich denke nicht, dass wir das Evangelium richtig verstehen bis jetzt. Ich denke, dass es weder bei den Liberalen noch bei uns wirklich richtig ist. Niemand von uns ist bei der Orthodoxie, das heißt bei der rechten Lehre, angekommen. Das hört sich doch sehr demütig an, oder? Oh ja, wir können es ja nicht wissen. Ist es aber nicht. Es ist eine der gefährlichsten Lehren, die sich im Moment in der evangelikalen Christenheit breit macht. Ein bekannter Bibellehrer beschreibt dieses Problem wie folgt, ich zitiere: Die Idee, dass die christliche Botschaft anpassungsfähig und mehrdeutig ist, scheint speziell unter jüngeren Leuten, die mit den Trends der Kultur gehen und in den Geist dieses Zeitalters verliebt sind, an Attraktivität zu gewinnen. Sie können es nicht aushalten, wenn durch autoritative biblische Wahrheit weltliche Lebensstile, unheilige Gedanken und antigöttliche Verhaltensweisen beim Namen genannt und als falsch bezeichnet werden. Das Gift dieser Sichtweise wird nach und nach in den Leib Christi injiziert. Nach und nach, schleichend, durch Bücher, durch Medien, durch Predigten. Wahres Christentum hat logischerweise mit Wahrheit zu tun. Und zwar mit objektiver Wahrheit. Was ich damit meine, komme noch darauf zu sprechen. Objektiv ist, es verändert sich nicht, egal was wir darüber denken. Es bleibt so, wie es ist. Derselbe Kommentator erläutert weiter: Wenn du einer derer bist, die sich die Frage stellen, ob die Wahrheit nun wirklich so wichtig ist, dann nenne dein Glaubenssystem nicht Christentum. Jahrhundertelang war klar, dass das Christentum den Anspruch absoluter Wahrheit erhebt. Das gehört zum christlichen Glauben dazu. Aber heute darf diese Tatsache leider nicht mehr vorausgesetzt werden. Wenn wir mit den heutigen bekennenden Christen unter anderem sprechen. Wir dürfen davon nicht mehr ausgehen, dass das so geglaubt wird, überall. Aber wie definiert sich denn Wahrheit? Und hier habe ich jetzt ein weiteres interessantes Zitat. Eine biblische Perspektive von Wahrheit hat zwingend zur Folge, dass man ultimative Wahrheit als objektive Realität definiert. Wahrheit existiert außerhalb unseres Selbst und bleibt gleich, ungeachtet dessen, wie wir sie wahrnehmen. Wahrheit ist per Definition fest, konstant und unveränderlich wie Gott selbst. In unserem heutigen Abschnitt im 1. Johannesbrief kommen wir nun zu einer längeren Abhandlung über Wahrheit und Irrtum. Johannes nimmt uns nun sozusagen in den Wahrheitstest. Weil ihr wisst ja, dass eines der grundlegenden Hauptthemen des 1. Johannesbriefes ist es ja gerade, dass die Identifikation, also das Festlegen des wahren Christentums im Gegensatz zu diesen falschen gnostischen Lehren, die sich damals im ersten Jahrhundert unter diesen Gemeinden breit machten. Der Apostel will eine klare Trennlinie ziehen zwischen den wahren Gläubigen und denen, die eben nur behaupten, etwas zu sein, was sie durch ihr Leben aber nicht beweisen können oder nicht ausleben. Das ist sein Ziel mit dem gesamten Brief, mit dem gesamten 1. Johannesbrief. Er will ihnen aufzeigen, was die Merkmale eines wahren Gläubigen sind und auch, anhand welcher Kriterien er sich, der Gläubige, sich seiner Errettung sicher sein kann. 1. Johannes 5, Vers 13, ich lese diesen Vers fast jedes Mal vor, aber das ist wirklich die Absicht des Briefes. Da schreibt der Apostel: Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Die Empfänger sollen wissen, dass sie ewiges Leben haben. Sie sollen Heilsgewissheit haben. Das ist das Ziel. Und deshalb bringt Johannes all diese Prüfungen über Liebe, über Gehorsam und jetzt heute auch über die rechte Lehre in den Mittelpunkt. Nicht um uns zu schikanieren, um uns Steine in den Weg zu legen, nein, um uns eine Möglichkeit zur objektiven Prüfung und zur Heilsgewissheit zu geben. Die Gemeinden, an die Johannes seinen Brief Ende des 1. Jahrhunderts adressierte, standen nämlich in der Gefahr, genau in dieser Gefahr, in der wir heute stehen, das echte historische Christentum, die gesunde Lehre, mit den Spekulationen von Irrlehren zu vermischen. Es ist nicht so, dass es völlig weg ist, sondern es wird vermischt, es wird untereinander gemischt. Vielleicht 50% Wahrheit, 50% Irrtum, vielleicht 90% Wahrheit und 10% Irrtum, es bleibt gefährlich. Johannes wollte Klarheit in dieses Durcheinander bringen. Er wollte die noch treu gebliebenen Gläubigen ermutigen, an der Lehre festzuhalten, die sie von Anfang an von den Aposteln gehört haben. Er ruft uns zurück zu den Wurzeln des wahren Christentums. Das ist sein Thema. Sein Generalthema in dem Abschnitt von Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 28, wo wir momentan noch drin sind, ist, dass Gott Licht ist oder Gott ist heilig. Das Leben im Licht, das Leben in der Heiligkeit Gottes. Und dabei hat er verschiedene Bereiche nun schon abgedeckt. In Kapitel 1, Vers 5 zeigt er auf, dass jemand, der mit Gott, der Licht ist, der heilig ist, Gemeinschaft hat, auch heilig lebt. Vers 5 bis 7. In Kapitel 1, Vers 8 bis 10 zeigt er auf, dass derjenige, der mit dem Gott, der Licht ist und heilig ist, in Gemeinschaft hat, seine Sünden bekennt und erkennt. Das ist auch ein Thema und gereinigt wird davon. Dann haben wir die Notwendigkeit eines Sühneopfers gesehen, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Die Notwendigkeit des Gehorsams, das war in Kapitel 2, 3 bis 6. Und auch die Bruderliebe, welche auch ein Ausdruck ist der Heiligkeit Gottes in unserem Leben. Nach einem kurzen, tröstenden Einschub über verschiedene Reifegrade in Kapitel 2, Verse 12 bis 14, in der Gemeinde, dass es Kinder gibt im Glauben, dass es Jünglinge gibt im Glauben, dass jeder sich in einem Wachstumsprozess befindet, kommt er schließlich auch noch zur Absonderung. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Dass wir uns von der Welt absondern sollen, dass wir nicht die Welt lieben sollen, so wie es Johannes ausdrückt in seinen eigenen Worten. Und nun kommt er heute zu einem weiteren sehr wesentlichen Element von wahrem Christentum, nämlich Wahrheit. Und lasst uns jetzt unseren Predigtext für heute lesen. Es ist ein längerer Abschnitt. 1. Johannes 2, die Verse 18 bis 28. 18 bis 28. Und ihr werdet schon sehen, dass ich die Einteilung ein bisschen anders gewählt habe, als dass die Schlachterübersetzung wählt. Und ich lese es auch aus der Elberfelder vor. Also Vers 18 bis 28 im Kapitel 2. Da heißt es: Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. In diesem Abschnitt zeigt uns Johannes den Kontrast zwischen Wahrheit und Irrtum auf. Es geht um die Lehre. Es geht um die Frage nach der richtigen Lehre. Zwischen denen, die der Wahrheit folgen, und denen, die dem Irrtum folgen, zwischen den Antichristen und den wahren Christen. So werden sie hier bezeichnet. Deshalb ist mein Thema heute eine ganz einfache Frage. Christ oder Antichrist? Nach den ganzen moralischen Prüfungen über Gehorsam, Heiligkeit, Liebe, prüft uns Johannes nun mit dem doktrinalen, mit dem lehrmäßigen Test. Es ist ja nicht nur wichtig, was wir tun, sondern es ist auch wichtig, was wir glauben. Was wir lehren, was wir unseren Kindern beibringen, was wir das betrifft, natürlich hier vor allem ihr Lehrer in der Gemeinde, aber es ist auch ganz praktisch für uns. Was glaube ich? Weil jeder von uns ist ein Lehrer durch sein Vorbild, durch das, was er lebt. Vor seinen Kindern, vor seinem Ehepartner, vor seinen Freunden, am Arbeitsplatz. Christ oder Antichrist? Dabei geht er wie folgt vor. Er stellt uns diese zwei Gruppen von Menschen vor, Johannes. Und er geht dabei so vor, dass er, und das ist mein erster Punkt, die Vorstellung der Antichristen, das finden wir in Vers 18, ich gehe jetzt hier relativ schnell durch, ihr könnt es dann mitschreiben, wenn wir die einzelnen Punkte durchgehen. Die Charakteristik der Antichristen im Gegensatz zu den wahren Christen finden wir in Vers 19, die Vorstellung der wahren Christen kommt in Vers 20 und die Charakteristik der wahren Christen im Gegensatz zu den Antichristen kommt in den Versen 21 bis 28. Dieser letzte Abschnitt, der relativ lang ist, habe ich dann noch in vier Punkte unterteilt. Diese wahren Christen zeichnen sich dadurch aus, sie bleiben in der gesunden Lehre, sie haben die Hoffnung auf das ewige Leben, sie sind gewarnt, sie werden vom Geist gelehrt und sie erwarten die Wiederkunft Christi. Das jetzt nur mal ganz kurz als Überblick. Wir gehen jetzt ganz langsam im Einzelnen da durch. Lass uns diese Elemente jetzt nun im Einzelnen durchgehen. Das erste ist in Vers 18 die Vorstellung der Antichristen, die Vorstellung, stellt sie vor. Da heißt es in Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten, daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Der Ausdruck, die letzte Stunde, steht hier im Griechischen ohne Artikel und beschreibt eine Art feststehenden Begriff für die damaligen Empfänger. Es ist nichts anderes als das jetzige böse Zeitalter, welches durch das erste Kommen Jesu begann und durch sein zweites Kommen beendet werden wird. Es ist also nicht eine wörtliche Stunde, sondern es ist ein Zeitabschnitt hier. Es ist die letzte Stunde. Die haben wir heute noch. Der Antichrist, hier zunächst im Singular, also in der Einzahl genannt, bezieht sich auf jene religiös-politische Führerfigur, die in der Trübsalszeit, den letzten 7 Jahren vor der tausendjährigen Herrschaft Christi, auf diese Welt die Menschen verführen wird. Wir können jetzt hier leider nicht einen Kurzüberblick über die Endzeitlehre machen, das würde zu weit führen. Wir lesen durch die ganze Schrift hindurch, Das fängt an bei Daniel, Kapitel 7 und 9, über Matthäus 24, 2. Thessalonicher 2 von dieser Figur. Er wird nur hier in den Episteln von Johannes Antichrist genannt, aber diese Führerfigur, diese letztendliche religiöse, politische Führerfigur, die die ganze Welt ins Unglück stürzen wird, die ganze Menschheit verführen wird, das ist der Antichrist. Singular. Auch lesen wir hier, und wie ihr gehört habt, sagt Johannes. Also das deutet darauf hin, dass die Empfänger bereits informiert waren. Und das seid ihr ja auch bis zu einem gewissen Punkt. Wir haben die Endzeitlehre momentan am Freitagabend mit Carrie, gehen wir durch die Offenbarung und da werden wir auch noch hinkommen zum Thema des Antichristen, da bin ich überzeugt. Also ihr wisst das, ihr wisst Bescheid, dass der irgendeinmal auftreten wird, dieser Antichrist. Das Wort Antichrist besteht aus zwei Elementen. Und die erste ist vor allem interessant, die Vorsilbe anti kann so viel wie entgegen oder auch anstelle von bedeuten. Es wird also jemand sein, der sich an die Stelle von Christus setzt, er wird sich selbst zu einem Messias, zu einem Erlöser machen, aber in seinen Absichten wird er völlig entgegengesetzt dem sein, was Christus will oder was seine Absichten sind. Dieser wird kommen, das wussten die Empfänger, das habt ihr gehört, schreibt Johannes. Das habt ihr von uns gehört, von den Aposteln. Aber bevor er kommt, würden auch noch viele andere Antichristen, viele andere falsche Propheten und Christusse auftreten. Und das lesen wir auch immer wieder durchs Neue Testament, zum Beispiel Matthäus 24, Verse 4 bis 5. Wir können das jetzt leider aus Zeitgründen nicht nachlesen. Da wird immer wieder gewarnt vor den falschen Christussen, vor den falschen Propheten. Und Johannes bringt auch noch im Kapitel 4 seines Johannesbriefes nochmal eine ausführliche Warnung, über dass sie die Geister prüfen sollen, dass viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen sind. Also das ist die Gefahr. Und diese bezeichnet Johannes in seinem Abschnitt hier nun als Antichristen, im Plural, also in Mehrzahlform. Ein Kommentator schreibt dazu, Johannes verwendet den Plural zur Bestimmung und Charakterisierung der falschen Lehrer, die den von Johannes umsorgten Gemeinden Schwierigkeiten bereiteten, da ihre falsche Lehre die Wahrheit verdrehte und Christus entgegenstand. Deshalb bezieht sich der Begriff auf ein böses Prinzip, das durch die Menschen verkörpert wird, die gottfeindlich gesinnt sind. Ich lese es nochmal. Es bezieht sich auf ein böses Prinzip, das durch die Menschen verkörpert wird, die gottfeindlich gesinnt sind. Diese Gottfeindlichkeit äußert sich in einer falschen Lehre über Christus selbst und somit auch eine Verleugnung der wahren errettenden Botschaft. Wir sehen das in den Versen 21 bis 23 und auch 26 desselben Kapitels. Aber da gehen wir später drauf ein. Das nur mal als Einleitung zu den Antichristen. Zunächst kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt. Und das ist Vers 19. Hier sehen wir jetzt nun die Charakteristik oder die Merkmale der Antichristen im Gegensatz zu den wahren Christen. Die Charakteristik der Antichristen im Gegensatz zu den wahren Christen. Vers 19. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Was Johannes hier sagen will, ist einfach, von uns sind sie ausgegangen, das heißt, es sah zumindest so aus, als würden sie zu uns gehören. Aber, das heißt es hier, sie waren nicht von uns. Und nun kommt die Beweisführung, wenn es weitergeht mit, denn wenn sie von uns gewesen wären, das ist hypothetisch, also theoretisch gesprochen, weil Tatsache ist, dass sie eben nie zu uns gehörten. Wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht. Sie blieben nicht, und was macht das offenbar? Heißt es hier im Text, dass sie alle nicht von uns sind. Sie gehören nicht zu uns. Sie gehörten nie zu uns. Mit dem Ausdruck von uns ist hier eine echte Teilhabe oder auch ein Ursprung gemeint. Sie haben ihren Ursprung nicht da, wo wir ihn haben. Diese falschen Lehrer und Bekenner zeigen mit ihrem Weggang, mit ihrem Abweichen von der Gemeinschaft, dass sie in Wirklichkeit was? Nie errettet waren. Sie waren nicht echt. Sie sind Kinder der Lüge und ihr ganzes Leben ist eine einzige Lüge. Was sie zeigen damit, oder sie zeigen es dadurch, dass sie eben nicht bleiben. Sie bleiben nicht in der Wahrheit, sie bleiben nicht in der gesunden Lehre und sie bleiben auch nicht in der Gemeinschaft. Das sehen wir ebenfalls in Versen 19, 21, 24 und 27, durch den ganzen Abschnitt hindurch. Sie bleiben nicht in der Wahrheit, sie bleiben nicht in der Gemeinschaft und sie bleiben nicht in der gesunden Lehre. Oft hört man aber in heutigen Kreisen andere Hypothesen, ne? Warum jemand vom Glauben abfällt. Ist es nicht so? Er hat das Heil verloren. Oder er ist wieder in die Welt zurückgegangen, aber naja, er ist schon noch ein bisschen Christ, weißt du, er kommt zwar nicht mehr, aber... Johannes macht uns hier ziemlich klar, dass es nur diejenigen gibt, die bleiben. Und das sind die echten Gläubigen. Und dann gibt es diejenigen, die abfallen, aber durch ihren Abfall wird offenbar, dass sie nie dazugehört haben. Das ist ein Unterschied. Ja? Johannes spricht hier natürlich von einem dauernden und definitiven Abfall. Das wisst ihr ja, ich habe das schon oft gesagt, der Johannesbrief spricht von dauernden Mustern, von lebensprägenden Mustern. Es geht ja nicht um zum Beispiel, wenn jetzt jemand mal eine Lebenskrise hat oder was ich, darum geht es nicht. Die Gläubigen fallen alle irgendeinmal und kommen vielleicht mal nicht, weil sie irgendeine Krise haben. Aber sie kommen zurück, sie bleiben trotzdem dabei. Das ist ein Charaktermerkmal eines Christen. Ein klarer Anfang und ein klares Bleiben. Er bleibt. Er kann nicht verloren gehen. Was dieser Vers aber eindeutig zeigt, ist, dass es den Abfall in dem Sinne eines wahren Wiedergeborenen gar nicht gibt. Gott ist souverän in der Rettung, das wissen wir. Römer 9, Vers 16. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, es liegt an Gottes Erbarmen. Er bestimmt und begnadigt wird. Wer bestimmt und begnadigt wird, das bestimmt Gott. Er ist souverän, auch in der Bewahrung. In Johannes 10, in dem Gleichnis des guten Hirten, lesen wir von Jesus, wie er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie folgen mir nach. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich bewahre sie, ich bringe sie ans Ziel. Das sind alles Aussagen. Und das ist wichtig hier. Johannes zeigt uns auf, was diese Lehrer, diese falschen Lehrer charakterisiert. Sie weichen irgendwann ab, sie werden irgendwann offenbar. Ein anderer Aspekt, der mir auch wichtig ist, geworden ist hier in dem Zusammenhang, ist auch, dass Gott, der eben auch souverän ist, in diesen falschen Lehrern und Bekennern dazu benutzt, die Gemeinde auch zu reinigen. Oft ist es so, wenn sich eine Gruppe bildet in einer Gemeinde, so eine Art Untergruppe, diese Lehrer ziehen ja meistens irgendwelche oberflächlichen Gläubigen hinter sich her, und die verlassen dann oft auch die Gemeinde, leider. Auf der anderen Seite ist es, auch wenn es schmerzhaft ist, hat es auch eine gewisse Form der Reinigung zur Folge. Die wahren und die reifen Gläubigen brauchen aber diese Gefahr nicht zu fürchten, denn sie haben etwas sehr Wichtiges gelernt. Unterscheidungsvermögen, das schreibt er ihnen hier in Vers 21. Ihr wisst es ja, ihr kennt die Wahrheit, ihr seid unterrichtet worden in der Wahrheit. Unterscheidungsvermögen. Nun kennen wir also die Gefahr. Die Gefahr durch diese falschen Lehrer, durch diese Antichristen. Aber Johannes bleibt an dieser Stelle nicht stehen, sondern wechselt nun seinen Fokus von diesen Antichristen zu den wahren Christen. Und das kommt jetzt in Vers 20. Das ist der nächste Punkt hier, Vers 20. Die Vorstellung der wahren Christen. Die Vorstellung der wahren Christen. Und ihr... Jetzt wendet, man sieht das schön, jetzt wechselt er den Fokus. Und ihr, jetzt spricht er die andere Gruppe an, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Die Salbung, wörtlich Salbe oder Balsam, nimmt hier figurativen, also metaphorischen Bezug auf den Heiligen Geist. Das können wir in 2. Korinther 1, 21 bis 22 beispielsweise sehen. Deshalb sagen hier auch einige englische Übersetzungen sogar, ihr habt den Heiligen Geist über euch ausgegossen bekommen. Das sind modernere Übersetzungen, das ist auch richtig so. Johannes zeigt hier nun deutlich den Unterschied zwischen den falschen und den wahren Christen auf. Die wahren Christen haben den Heiligen Geist in sich wohnen. Aber nicht nur den Heiligen Geist, sondern auch ein übernatürliches Wissen. Deshalb schreibt Johannes hier in seinem Empfängen auch, nicht nur ihr habt die Salbung, sondern ihr habt alle das Wissen. Achtet euch mal auf die Aussage, nicht irgendein Wissen, sondern das Wissen. Hier steht die Betonung auf alle im Griechischen, wörtlich, ihr alle habt Wissen. Ihr alle habt Wissen. Und hier spricht er die Gläubigen an. Im Zusammenhang mit Vers 21 bezieht sich das einfach auf die christliche Wahrheit. Vers 21 lesen wir an ihr. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr es nicht wisst, weil ihr nicht kennt. Dieses Wissen, das habt ihr. Ihr habt den Geist, ihr habt das Wissen. Dieses Wissen kommt durch die Salbung von dem Heiligen. Der Heilige ist wahrscheinlich Christus hier, nicht der Vater. Christus ist derjenige, der den Heiligen Geist sendet. Ihr habt alle den Heiligen Geist gesandt von Christus und seid den Wahrheiten über ihn unterrichtet. Der Punkt ist einfach hier, das Verständnis, was wir brauchen, ist, der Geist erleuchtet uns den Verstand, damit wir diese Wahrheiten überhaupt verstehen können. Ja, wenn wir natürliche Menschen sind, dann können wir das nicht verstehen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts von dem, was der Geist Gottes sagt. 1. Korinther 2,14. Er sagt einfach, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Und dieses Wissen ist übernatürlich durch den Heiligen Geist euch gegeben. Wie das jetzt im Einzelnen aussieht, das sehen wir nun in den folgenden Versen. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, und da werden wir jetzt uns länger aufhalten. Und das ist die Charakteristik der wahren Christen im Gegensatz zu den Antichristen. Das ist ja das, was uns eigentlich am meisten interessiert. Ja, wer ist denn nun der Wahre? Darum geht's ja. Bin ich echt? Das will ich wissen. Wie sieht es mit mir aus? Es geht ja nicht um die anderen, in erster Linie, natürlich auch um die anderen. Wir sollen auch für die falschen Lehrer beten, dass sie umkehren. Aber in erster Linie will Johannes jetzt mal zeigen, für den einzelnen Gläubigen, bin ich überhaupt dabei oder mache ich mir was vor? Das ist Vers 21 bis 28. Nun kommt Johannes zu seinem eigentlichen Hauptpunkt in dieser ganzen Abhandlung und er gibt uns jetzt 5 Charakteristika wahrer wiedergeborener Christen. 5 Charakteristika, 5 Merkmale. Oder auch 5 Tests, könnte man auch sagen. Den ersten finden wir in den Versen 21 bis 24, das ist, sie bleiben in der gesunden Lehre. Das ist Verse 21 bis 24. Der nächste ist, sie haben die Hoffnung auf das ewige Leben. Das ist Vers 25. Dann kommt Vers 26, sie sind gewarnt, ganz einfach. Vers 27, sie werden vom Geist gelehrt. Und Vers 28, sie erwarten die Wiederkunft Christi. Sie erwarten die Wiederkunft Christi. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie diese einzelnen Merkmale aussehen. Sie bleiben in der gesunden Lehre. Verse 21 bis 24. Da schreibt Johannes, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner? Wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Ihr merkt schon, Johannes hat einen speziellen Stil. Ja, immer wieder die Sätze am Anfang zu sagen, dann etwas dazwischen zu setzen, dann am Ende nochmal das zu sagen, was er am Anfang gesagt hat. Das ist manchmal nicht so einfach, Johannes zu lesen. Aber Johannes will es ganz deutlich machen. Und deshalb schreibt er in diesem Stil, in diesem Looping- oder Spiralenstil, wie es einige Ausleger auch nennen. Johannes schreibt seinen Empfänger nichts anderes als oder nichts, was sie nicht bereits wüssten. Ja, er sagt ihnen, hey, ich habe euch nicht etwas Neues geschrieben. Ihr kennt die Wahrheit. Ich habe euch nicht als solche geschrieben, die Wahrheit nicht kennen. Sie kennen die Wahrheit, sie sind darin unterrichtet worden und wissen, dass es keine andere neue Wahrheit gibt. Er fährt dann weiter und sagt, sondern weil ihr sie, das ist die Wahrheit, kennt, und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Das ist eine Aussage. Wenn das die Postmodernisten hören, dann werden ihnen die Ohren gellen davon. Weil das ist genau das Gegenteil. Das ist genau diese Trennlinie, die Johannes hier mitten dazwischen schlägt und sagt, hey, es gibt nur reine Wahrheit und reine Lüge. Es gibt nichts dazwischen. Entweder ist es wahr oder falsch. Punkt. Aus. Er schreibt ganz simpel und deutlich, es kann unmöglich etwas zur selben Zeit wahr und falsch sein. Es geht nicht. Eins und eins gibt zwei und eins und eins gibt drei. Es ist beides richtig, es ist völlig okay, je nachdem, was du denkst darüber. Nein, Es gibt nur eine Wahrheit. Keine Lüge, heißt es hier, kommt aus der Wahrheit. Dieser Ausdruck kommt aus, bedeutet wiederum seinen Ursprung darin haben. Also keine Lüge hat ihren Ursprung in der Wahrheit. Und hier seht ihr eben diese scharfe Trennung. Da ist kein Dialog, da sind keine Kompromisse, keine Ökumene oder irgend sowas. Oder naja, das kann man nicht so sicher wissen. Nein, es kommt keine Lüge aus der Wahrheit. Aber nun geht es noch weiter hier. Es ist noch nicht zu Ende. Fährt der Apostel fort in Vers 22 und sagt dann jetzt, worum es eigentlich geht. Was ist der Kernpunkt hier? Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Im Falle der falschen Lehrer in diesen Gemeinden in Kleinasien, an die Johannes schrieb, ging es vor allem um die Christologie, um die Lehre von Christus. Da wisst ihr ja schon bestens Bescheid. Jetzt, Carrie hat ja einen ganzen Monat jetzt Christologie unterrichtet. Sie verleugneten das Menschsein Christi, das sehen wir dann in Kapitel 4, das wird noch wahrscheinlich ein paar Monate dauern, bis wir dahin kommen. Kapitel 4, Vers 2, da sagt er, daran erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus was im Fleisch gekommen ist, da geht es um sein Menschsein. Und hier geht es nun um seine Gottheit. Kapitel 2, Vers 22. Jesus ist der Christus. Der Ausdruck der Christus ist ein Titel und bedeutet der Gesalbte, der wahre Erlöser, der Messias, der Retter. Das sind alles Konzepte, die damit zusammenhängen. Dieser Retter ist niemand anderes als Gott selbst, finden wir in Jesaja 43, Vers 11. Hinter Christus verbirgt sich ein ganzes Lehrsystem. Christus ist derjenige, der gekommen ist im Fleisch. Er ist der Gottmensch. Er ist gestorben am Kreuz. Er ist auferstanden. All diese zentralen Lehren sind darin verborgen sozusagen, diesem Wort. Wenn wir sagen, dass Jesus der Christus ist, dann ist es nicht nur ein Nachname oder irgendeine Aussage, sondern diese Aussage, die hat einen Inhalt. Und um diesen Inhalt geht es Johannes hier, und das sehen wir ganz deutlich, wenn wir diese Verse lesen, weil er nämlich genau sagt, wer den Sohn hat, der hat den Vater nicht, oder wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Also es ist hier Christus als der einzige Zugang zu Gott. Nur der Glaube an die Person Jesu Christi, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt für mich. Für mich persönlich, aber ich denke auch für euch. Nur der Glaube an die Person Jesu Christi, wie sie uns von den Aposteln von Anfang an, heißt es in Vers 24, überliefert und in der Heiligen Schrift niedergeschrieben wurde, ist die Grundlage für wahres Christentum. Das hier, da drin finden wir den wahren Christus. Nirgends sonst. Nicht in unserer Fantasie, nicht in unserer Vorstellung, nicht in der Emerging Church, nicht sonst irgendwo, sondern nur hier. Ganz, ganz wichtig. Wenn jemand die wahre Person Jesu ablehnt, heißt es hier im Text, hat er auch den Vater nicht. Das bedeutet ganz einfach, er ist kein Christ. Deshalb habe ich euch vorhin gesagt, hat dieser Kommentator auch gesagt, wenn du sagst, die Wahrheit kann man nicht erkennen, dann nenne dein System nicht Glauben, dein Glaubenssystem nicht Christentum. Das ist nicht Christentum. Das ist kein Christentum. Kommentator bringt es auf folgenden Punkt. Eine richtige Sicht von Jesus Christus, seiner Person, Werk und rettende Botschaft, ist ein essentielles Merkmal echten, rettenden Glaubens. Niemand kann gerettet sein, wenn er die biblische Offenbarung über Christus ablehnt. Echte Erlösung erfordert das völlige Annehmen seiner Person als Messias Gottes, Bejahung seiner Identität als einziger Gottmensch und Gehorsam gegenüber seinen Lehren und Geboten. Jede, und das ist jetzt ganz wichtig, jede Ablehnung, Abänderung oder Verzerrung der schriftgemäßen Sicht von Jesus Christus, seiner Inkarnation, dass er beides Gottes Sohn und Menschensohn ist, der verheißene Prophet, Priester, König und Erlöser, stellt den Geist des Antichristen dar. Jede Abänderung, jede Verzerrung, jede Ablehnung. Das ist heftig. Das ist heftig. Deshalb schreibt der Apostel hier so deutlich, ihr, und das ist so schön, der Elberfelder mit diesen Ausrufezeichen, das haben wir in dem, deshalb lese ich aus der Elberfelder, ihr, Ausrufezeichen, ihr, hört mir zu, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Bleibt dabei. Weicht nicht ab, lasst euch nicht durch irgendwelche Trends und Moden und Ideen, was diese Gnostiker da erzählen, lasst euch nicht irreführen, bleibt bei dem, was ihr von uns, von den Aposteln gehört habt. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Bleibt in der Lehre, die ihr von Anfang an gehört habt. Dies ist das wahre historische Christentum. Alles andere, was sich neu nennt, wird euch nicht retten. Es ist nicht das wahre Christentum. Es ist das Evangelium des Antichristen. So heftig ist Johannes hier in seinen Kontrasten. Wenn ihr aber treu bei dem bleibt, was ihr von den Aposteln gehört habt, dann heißt es hier, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Mit anderen Worten, dann werdet auch ihr errettet sein. Ihr werdet ewiges Leben haben. Und das ist jetzt gleich der nächste Punkt hier. So fährt er nämlich jetzt gleich weiter. Vers 25. Da heißt es, also das ist der nächste Punkt, sie haben die Hoffnung auf das ewige Leben. Das ist das nächste Charakteristikum. Sie haben die Hoffnung auf das ewige Leben. Vers 25. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Die Hoffnung auf das ewige Leben und auch die Gewissheit können nur wahre Christen haben. Hier gibt es natürlich sicher einige, die sich das einbilden wollen. Und Johannes macht genau das in seinem Brief sehr deutlich. Nur derjenige, der auch all die objektiven Prüfungskriterien erfüllt, die in diesem Brief erläutert werden, kann sich seiner Errettung sicher sein. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Diese ganzen Prüfungskriterien, die Johannes anführt, die sollen dazu dienen, dass jeder von uns sich hinsetzen kann, betend über diese Dinge lesen und sagen kann, Herr, bin ich wirklich errettet? Gehöre ich wirklich dazu? Objektiv, nicht durch ein Gefühl oder irgendwie so ein subjektives Ding, sondern wirklich ganz schlicht und einfach, ganz deutlich. Derjenige, der die Wahrheit, die der Apostel in seinem Brief hier entfaltet, glaubt und danach lebt, der darf sich seiner ewigen Rettung sicher sein. Wenn ihr das glaubt, was wir euch von Anfang an überliefert haben, sagt Johannes, wenn ihr das glaubt und auslebt, gehorsam seid, dass diese Dinge lebt, dann dürft ihr euch eure Rettung sicher sein. Das ist das Ziel des gesamten Briefes, habe ich am Anfang gesagt. 1. Johannes 5, Vers 13. Der Aufruf hier ist einfach, bleibt treu, denn die Belohnung ist das ewige Leben. Es lohnt sich. Ja, es ist nicht einfach irgendein stures Festhalten an irgendwelchen Dingen, sondern hey, ihr wisst ja, dass es die Wahrheit ist. Ihr wisst ja, was die Konsequenzen sind. Ihr kennt die Belohnung. Ihr wisst, was in der Zukunft kommen wird. Es lohnt sich, genau zu sein in der Lehre. Es lohnt sich zu prüfen, ob man das Richtige glaubt. Es lohnt sich. Ja, es gibt viele Leute, die glauben nicht das Richtige und die denken, sie sind auf dem Weg zum Himmel. Sie sind aber in Wirklichkeit auf einem anderen Weg. Und das ist traurig. Das soll nicht so sein. Und Johannes will uns hier wachrütteln und sagen, hey, prüft euer Bild von Christus. Prüft das, was ihr denkt, wie Christus ist, wer er ist, seine Person. Ob ihr das verstanden habt und ob ihr danach lebt. Das ist sein Ziel mit seinem ganzen Brief letztendlich. Es ist es wert. Nächster Punkt. Johannes kommt zu seinem nächsten Charakteristikum, Vers 26. Die wahren Christen sind gewarnt. Hier heißt es, schlicht und einfach, dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Es ist interessant, dass der Apostel hier noch einmal auf die Verführer zu sprechen kommt. Und ich habe mir auch überlegt, wie passt das jetzt hier rein in diesen ganzen Abschnitt über die wahren Christen, über die Christologie und all diese Dinge, was die wahren Christen tun oder eben nicht tun sollen oder glauben und nicht glauben sollen. Das Verb steht hier auch in einer kontinuierlichen Form, was auch auf eine andauernde Handlung hindeutet. Diese Leute versuchen ständig mit ihren falschen Lehren die Gläubigen, wörtlich heißt es hier, in die Irre zu führen oder zu leiten, wegzubringen von der Wahrheit. Die wahren Gläubigen brauchen sich davor aber nicht zu fürchten, denn sie kennen die Wahrheit, das haben wir vorhin in Vers 21 gelesen. Sie sind, wie ich auch bereits sagte, informiert und unterrichtet. Wahre Christen bleiben nicht nur in der gesunden Lehre, sondern sie wachen auch und unterscheiden die falsche von der gesunden Lehre. 1. Johannes 4, Vers 1 werden wir aufgefordert. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern was? Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Prüft es, prüft es. Es ist nichts Falsches daran, zu beurteilen. Es ist falsch zu verurteilen, es ist aber nicht falsch zu beurteilen, vor allem wenn es um Lehren geht. Ihr seht, wie wichtig das ist und wie wichtig es dem Apostel auch ist hier in seinem Brief. Sie sind informiert, sie sind unterrichtet, sie sind gelehrt, sie haben den Geist und sie sind gewarnt im Hinblick auf die, welche sie verführen. Es gibt keine Ausrede für uns. Die ganze Bibel ist voll von Warnungen über falsche Propheten. Niemand von uns kann sagen, ach, das ist alles nicht so wichtig. Das ist, ach, was redet ihr da ständig von Theologie und Lehren und bla 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 bla. Das ist wichtig. Und sonst werden wir in die Irre geführt. Sonst sind wir diejenigen, die einfach mäh sagen, wenn jemand von oben auch mäh sagt. Ja? Das soll nicht so sein. Wir sollen selber denken, wir sollen die biblischen Wahrheiten aufnehmen, wir sollen wachsen in der Kenntnis. Paulus schreibt das immer und immer und immer wieder in seinen Gläubigen, seinen Empfängern. Er sagt, hey, wachsen in der Kenntnis, damit ihr was, damit ihr in der Liebe wächst, aber auch unterscheiden könnt. Beides. Es gibt also keine Ausrede. Wir sind gewarnt. Wir wissen Bescheid. Die Apostel haben uns gewarnt, der Herr Jesus selbst hat uns gewarnt, das Alte Testament warnt uns. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben in diesem Kampf einen starken Verbündeten. Und das ist das nächste Charakteristikum hier, sie werden vom Geist gelehrt. Das sehen wir jetzt in Vers 27. Johannes sagt, ja, ihr wisst es ja jetzt guckt mal selber. Sondern er ermutigt sie jetzt auch. Und jetzt kommt er wieder auf diese Aussage hier. Und ihr, Ausrufezeichen, heißt es in der Elberfelder. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Was bedeutet denn das nun wieder, Johannes? Ist vielleicht die Frage, ne? Heißt das jetzt, dass wir keine Lehrer mehr brauchen? Ja, dass der Geist uns jetzt irgendwie so belehrt? Ja, heißt das, ihr braucht niemanden, der euch belehrt? Also ich kann jetzt gehen hier von der Kanzel. Nein, das heißt es natürlich nicht. Mit den Worten des Paulus, das sei ferne. Niemals. In der Menge-Übersetzung finden wir folgende Aussage. Ihr bedürft keiner anderweitigen Belehrung. Ich finde, das trifft es gut hier. Das trifft den Zusammenhang sehr gut. Die Irrlehrer gaben ja vor, diese Gnostiker eben eine neue, eine höhere Erkenntnis zu lehren. Ja? Was die Apostel aber in den Schriften überliefert haben, ist die Lehre, die vom Heiligen Geist direkt inspiriert und gelehrt wurde. 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ihr kennt den Vers, 2. Petrus 1, Vers 21, die Deutung oder die Bedeutung der Schrift ist nicht Sache der eigenen Deutung, meiner eigenen Ideen, sondern der Geist hat die Menschen getrieben. Er hat sie wörtlich getrieben, ein Segel im Wind. Der Heilige Geist, das ist die Salbung hier, ist derjenige, der uns das Verständnis für die von ihm inspirierte Schrift aufschlüsselt. Deshalb brauchen wir diese neuen Offenbarungen eben nicht, die durch irgendwelche selbsternannten Propheten proklamiert werden. Wir brauchen die Schrift, wir brauchen allein die Schrift, das, was die Apostel uns in den Schriften hinterlassen haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir generell keine Lehrer in der Gemeinde brauchen. Das wäre ein wahnsinniger Widerspruch gegenüber anderen Schriftstellen, zum Beispiel Epheser 4. Ein Kommentator bringt die Sache so auf den Punkt, Johannes bestreitet nicht die Bedeutung begabter Lehrer in der Gemeinde, sondern weist darauf hin, dass weder die Lehrer noch die Gläubigen von menschlicher Weisheit oder menschlichen Vorstellungen über Wahrheit abhängig sind. Gottes Heiliger Geist bewahrt und leitet wahre Gläubige in die Wahrheit. Es geht hier darum, dass wir nicht eine andere, eine neue, eine anderweitige Belehrung brauchen, sondern nur das, was uns die Apostel gegeben haben. Das ist alles, was wir brauchen. Das ist die Wahrheit. Unser bester Schutz gegen die Verführer ist also einmal das geschriebene Wort Gottes und der Heilige Geist, der uns das Verständnis dafür gibt. Das sind unsere Verbündeten in diesem Kampf. Hier wird nicht eine mystische Form von Geistleitung gelehrt, die uns als Ausrede dient, dass wir keine Lehrer brauchen in der Gemeinde. Ja, ich lese jetzt zu Hause immer nur die Bibel, ich gehe in keine Gemeinde, ich mache das jetzt alles für mich selbst. Nein, das ist nicht damit gemeint. Oder dass Prediger sich nicht auf ihre Predigten und Lehrstunden vorbereiten müssen. Ja, der Heilige Geist wird mir dann schon sagen, was ich sagen soll. Das ist falsch. Falsch angewendet, diese Stelle. Bedeutet was anderes. Die Verheißung in Johannes 14, 26 und 16, 13, dass der Geist die Jünger an alles erinnern wird oder sie in alle Wahrheit leiten wird, gilt für die Jünger, welche Offenbarungsträger waren. Das gilt für diejenigen, die die neuen testamentlichen Schriften geschrieben haben. Der Geist hat sie an diese Lehren erinnert, damit sie diese Schrift niederschreiben, damit wir sie heute haben. Wir haben diese Lehren heute in der Bibel. Und der Heilige Geist belehrt uns alle dadurch. Der Heilige Geist belehrt mich durch sein Wort. Gott spricht zu mir durch sein Wort. Und durch begabte Männer, die er schenkt, das ist Epheser 4, Vers 12, Gott hat der Gemeinde Gaben gegeben zur Zurüstung des Werks des Dienstes, die durch das Lehren des von ihm inspirierten Wortes und durch die Erleuchtung zum Verständnis desselben den Leib zurüsten. Oder wie es ein Kommentator treffend schrieb, Christen haben den Heiligen Geist und das Wort Gottes. Wir brauchen uns keineswegs verführen zu lassen. Wir sind bestens ausgerüstet. Das ist die Ermutigung, die uns Johannes jetzt hier gegeben hat. Er sagt, hey, ihr habt das, was ihr braucht. Ihr habt das Rüstzeug. Wir müssen natürlich immer fleißig damit üben. Ja, das Wort lesen und uns zurüsten lassen. Nun kommen wir noch zum Höhepunkt der Charakteristika wahrer Christen. Der Höhepunkt ist in Vers 28. Sie erwarten die Wiederkunft Christi. Da heißt es, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Einmal mehr bringt Johannes hier die Aufforderung, bleibt in ihm. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal erklärt, auch in den letzten Predigten. Das ist einfach, dass ein wahrer Christ vom Glauben, das bedeutet nicht, dass ein wahrer Christ vom Glauben abfallen kann, sondern es ist vielmehr eine Warnung, eben keiner von denen zu sein, die nicht bleiben, wie er sie eben in Vers 19 beschrieben hat. Ja? Versteht ihr das? Er sagt, hey, bleibt in ihm, aber er weiß ganz genau, der Geist, Gott bewahrt die wahren Gläubigen, aber er sagt das als Warnung, weil er weiß, es gibt einige darunter, die sind nicht echt und die werden eben nicht bleiben unter Umständen. Und hofft natürlich, und das hoffen wir ja auch immer, dass sie zum wahren Glauben kommen, dass sie zur Buße geleitet werden in deinem. Aber der Satz ist hier nicht zu Ende. Johannes schreibt weiter, damit wir, und das deutet jetzt auf einen Zweck oder ein Ziel hin, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, das ist Christus, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Das Wort, welches hier für geoffenbart verwendet wird, ist dasselbe, welches wir auch schon in Kapitel 1, Vers 2 angetroffen haben, dieses Phanero. Es bedeutet manifestieren, offenbaren, erscheinen. Es ist etwas, was öffentlich bekannt gemacht wird, eine öffentliche Darstellung. Es wird öffentlich realisierbar, eben manifestiert. Ja. Und genau so, handfest, wie er das im ersten Kapitel beschreibt. Johannes sagt ja, das Leben ist erschienen oder vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen, wir haben es mit unseren Händen betastet. Das war für ihn so nahbar. Und genauso handfest und nahbar wird Christus wiederkommen, genauso physisch, für die Welt sichtbar. Das ist nicht nur in deiner geistlichen Wiederkunft hier, was einige liberale Theologen auch behaupten, sondern es ist wirklich, er kommt wieder, so dass jeder ihn sehen wird. Das ist hier gemeint. Das Wort für Wiederkunft ist hier das griechische Parousia. Dieses Wort erscheint nur in den Schriften des Johannes und bedeutet Präsenz oder Ankunft. Es wurde auch für Ankunft eines hohen Staatsmannes, König oder Herrscher benutzt. In der christlichen Gemeinde wurde es mehr und mehr zu einem feststehenden Begriff für Christi Wiederkunft. Es geht um Christi Wiederkunft. Er sagt also, wenn Christus wieder erscheint und in Herrlichkeit wiederkommt, werden wir uns nicht schämen müssen oder beschämt sein müssen. Wörtlich heißt es hier, nicht in Scham vor ihm dahin schrumpfen oder auch in Scham vor ihm zurücktreten. Ihr seht, der Gedanke hier ist klar. Wir haben eine Zuversicht und eine Motivation. Die Tatsache, dass wir in ihm bleiben, also bei seiner Lehre und Wahrheit und diese ausleben, ist unsere Zuversicht, unsere Freimütigkeit. Wenn wir das in unserem Leben sehen können, dann habe ich Zuversicht, habe ich Freimut. Die Motivation ist aber ganz klar seine Wiederkunft. Wenn er wiederkommt, dann will ich vorbereitet sein. Das ist die grundsätzliche Ermahnung hier. Und wie bin ich am besten auf Christi Wiederkunft vorbereitet? Nun ganz klar, indem ich wahrhaftig zu ihm gehöre, natürlich. Ja, indem ich Vergebung der Sünden habe. Indem ich diese Dinge ausgelebt habe, die Johannes beschreibt. Einige Ausleger denken hier, dass es um die Entrückung geht oder den Richterstuhl Christi, das kann durchaus auch sein. Ich denke, in dem Zusammenhang hier, des gesamten Abschnitts, geht es vielmehr um die Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Weil da werden auch diejenigen, die eben zu den Antichristen gehören, die in Vers 18 und 19 beschrieben, die werden beschämt sein. Das geschieht nicht bei der Entrückung, wenn die Gemeinde aus der Welt genommen wird, sondern es geschieht, wenn Christus wiederkommt in Herrlichkeit. Und diejenigen, die sich nicht zu schämen brauchen, das sind natürlich die, die vorher entrückt werden. Aber das ist hier nicht so sehr im Blickfeld. Es geht hier vielmehr darum, einfach die Wiederkunft als die Motivation darzustellen. Hey, denkt dran, der Herr kommt wieder. Seid vorbereitet. Das ist der Hauptblickpunkt hier. Das will Johannes uns ins Gedächtnis rufen. Und nur ein paar Verse weiter, wenn wir weiterlesen, und da kommen wir jetzt am nächsten und übernächsten Mal dazu, in Vers, Kapitel 3, Vers 3 heißt es dann, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Also hier seht ihr, diese Hoffnung bewirkt, dass wir uns reinigen. Ja, das ist damit gemeint, das ist sein Ziel. Er erinnert sie daran, hey, denkt dran, Christus kommt wieder, deshalb reinigt euch. Wir kommen nun zu der Frage zurück, die wir am Anfang gestellt haben, Christ oder Antichrist. Nun mag natürlich jemand einwenden, Moment mal, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Ne? Ich meine, nicht jeder, der ein etwas mittelmäßiges Christsein lebt, ist gleich ein Irrlehrer und Antichrist, oder? Ja, da denkt man schon, und das mag stimmen. Es ist noch lange nicht jeder ein bewusster Irrlehrer, ein bewusster Zerstörer, der jetzt hier reinkommt und mit dem Ziel ganz bewusst, ich will diese Gemeinde kaputt machen. Ja, das ist klar, das trifft nicht auf jeden zu. Und ich hoffe, dass es auf keinen von uns zutrifft. Aber trotzdem, lasst uns bedenken, was Christus gelehrt hat. Gibt es wirklich ein mittelmäßiges Christsein? Gibt es das? In Matthäus 12, Vers 30 macht Jesus eine interessante Aussage. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Ein Kommentator schreibt dazu Folgendes. Es ist nicht nötig, Christus zu bekämpfen, um gegen ihn zu sein. Es ist nur nötig, nicht mit ihm zu sein. Noch ist es nötig, seinen Dienst aktiv zu behindern, also einer zu sein, der zerstreut. Es reicht aus, nur einer zu sein, der nicht mithilft zu sammeln. Die Person, die nicht zu Gott gehört, ist ein Feind Gottes. Das sehen wir in Römer 5, Vers 10, wer das gerne nachlesen möchte. Die Person, die nicht durch Jesus Christus ein Kind Gottes geworden ist, ist ein Rebell gegen Gott. Er ist gottfeindlich. Die Lehre von Christus ist tatsächlich radikal, das ist so. Es gibt kein Zwischendrin. Es gibt nur ein Richtig oder ein Falsch. Es gibt nur ein Sammeln oder ein Zerstreuen. Und wer nicht sammelt und sagt, naja, ich helfe weder mit Sammeln noch Zerstreuen, der zerstreut auch, sagt er. Es gibt nur Gott oder den Mammon. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur ein wahres Leben. Wir können unbewusst Irrlehrer sein. Das ist das Traurige. Unwissenheit schützt uns nicht. Im Gegenteil, Unwissenheit ist äußerst gefährlich. Und deshalb ist es das Ziel, dass die Gemeinde zugerüstet wird und wächst in der Erkenntnis. Weil das uns nicht nur Unterscheidungsvermögen gibt zum Selbstschutz, sondern auch vor Schaden an anderen bewahrt. Wenn ich etwas Falsches glaube und etwas Falsches auslebe und das dann den Leuten beibringe, die meine Jünger sind, dann werden die das genau selber tun. Ja? Versteht ihr das Prinzip? Und das ist das Problem hier. Das ist die Anwendung für uns aus diesem Text. Hier, einige mögen von, ich bin doch kein Antichrist. Ja, klar. Aber es ist doch eine Anwendung drin für uns. Lasst uns nicht dem antichristlichen Geist, dem gottfeindlichen Geist, dienlich sein, indem wir durch Gleichgültigkeit, Ungenauigkeit oder Oberflächlichkeit andere verführen. Lasst uns die Merkmale, die Charakteristika des wahren Christen überdenken. Bleibe ich in der gesunden Lehre? Weiß ich überhaupt, was das ist? Wenn jemand das nicht weiß, dann bitte fragt. Ja, wenn ihr eine Frage habt über irgendein Thema, immer fragen, hey, was ist das, was bedeutet das? Habe ich die Hoffnung auf das ewige Leben? Habe ich gute Gründe dafür? Sehe ich bei mir ein heiliges Leben? Sehe ich Liebe? Sehe ich Gehorsam in meinem Leben? Das sind Gründe dafür. Bin ich mir der Gefahr durch die Irrlehrer in der eigenen Gemeinde bewusst, kämpfe ich auch, wenn nötig, für die Wahrheit? Habe ich diesen Eifer? Oder ist es mir einfach egal? Geht mir das einfach irgendwie so, naja, nicht so nahe. Wenn irgendwelche Leute irgendwelche Lügen verbreiten in der Gemeinde, meine Brüder und Schwestern verführen, und ich sehe zu und denke, naja, das ist nicht so schlimm, die kommen schon wieder. Bin ich vom Geist erleuchtet und verstehe ich das Wort Gottes, oder ist das alles nur Bahnhof für mich? Das kann auch sein. Das kann auch sein. Erwarte ich die Wiederkunft meines Herrn, oder gehöre ich zu denen, die denken, ach, der kommt noch lange nicht? Naja, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Herr, komm bald, aber nicht gleich jetzt. Ich will noch erst noch das ein bisschen genießen und dies und jenes. Und, ja, ist das unsere Einstellung? Die Frage ist, bestehen wir den Wahrheitstest? Und deshalb Christ oder Antichrist? Ja, lasst uns das wirklich bewusst sein. Es gibt nur zwei Seiten, es gibt keinen neutralen Grund. Auch wenn uns die Gesellschaft und selbst viele Kirchen und christliche Kreise von etwas anderem überzeugen wollen, das mag sein, Wahrheit bleibt einzig, Wahrheit bleibt objektiv und Wahrheit bleibt Wahrheit. Amen. Lass uns noch zusammen beten.